Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. In dieser speziellen Audioreihe tauchen wir in das Thema DeFi ein und schauen uns die wichtigsten DeFi-Konzepte an. Die gewohnten News gehen dann weiter ab dem 15. Juli. Fangen wir an. Was braucht man in der DeFi-Welt, die DeFi-Werkzeuge? In der letzten Folge haben wir die Unterschiede zwischen CeFi und DeFi angeschaut und erste Strategien für Anfänger diskutiert. Wer nun einfach nur in der CeFi-Welt zwischen 4% und 15% pro Jahr verdienen möchte, kann sich eine der großen Plattformen aussuchen und gleich loslegen. Ich finde persönlich Nexo sehr angenehm, habe aber auch schon Swissborg, Celsius und BlockFi getestet. Letztere zwei sind in den USA domiziliert, das könnte eventuell bei einer Rechtsfrage für einige eher unspannend sein, daher würde ich sagen, kommen Nexo und Swissborg am ehesten in Frage. Für diese Plattform braucht ihr an sich keine speziellen Werkzeuge, sondern könnt nach dem Einrichten eines Kontos gleich eure Kryptos überweisen, gleich wie bei einer Banktransaktion. Sobald die Kryptos eingetroffen sind, verdient ihr bei Nexo bereits Zinsen, welche täglich ausbezahlt werden. Das wiederum bedeutet, dass ihr auf diese Beträge bereits Zinseszins erhaltet. Das war ja nicht so schwierig. Was aber, wenn ihr in die DeFi-Welt einsteigen möchtet und da dann gleich mit 20% und mehr pro Jahr loslegen möchtet? Kann man da auch einfach das Geld wie bei einem Bankkonto überweisen und loslegen? Leider nein. In der DeFi-Welt ist der Einstieg ein wenig ungewohnter. Nicht unbedingt komplexer, aber definitiv ungewohnter. Lass mich erklären, wieso. Die DeFi-Plattformen, welche wir unter den unterschiedlichen Webadressen sehen, sind Applikationen mit Smart Contracts, welche auf einen Input als auf eine Eingabe warten. Es kann sein, überweise X auf Protokoll Y oder schließe Position X, nachdem Y erreicht wurde. Um diese Befehle überhaupt ausführen zu können, brauchst du etwas, mit was du auf dieser Plattform effektiv interagieren kannst, wie zum Beispiel ein Browser-Wallet. Das Wallet, welches wir traditionellerweise in Softwareform wie bei Wallets des Exodus oder in Hardware-Wallet-Form wie Ledger oder Bitbox 02 gebraucht haben, ist unsere Eintrittskarte in die Welt der DeFi-Applikationen. Stell dir vor, du betrittst eine Party in einer Disco, bei welcher du nur mit speziellem Geld bezahlen kannst, das du in einem speziellen Portemonnaie hast. Das ist euer Browser Wallet, das heißt die Disco bzw. die Bar ist dann die DeFi-Applikation. Das Browser Wallet ist wie ein normales Wallet, hat also eine Empfängeradresse, um es mit Kryptos wie aufzuladen. Im DeFi-Kurs zeige ich dir das Ganze ein wenig mehr im Detail, aber dazu später mehr. Sobald die Kryptos auf dem Wallet angekommen sind, also du deine Kryptos erhalten hast, kannst du loslegen und mit den Plattformen interagieren. Die Schritte sind normalerweise wie folgt. Erstens, du richtest dir ein Browser-Wallet ein, zum Beispiel MetaMask. Zweitens, du transferierst deine Kryptos auf das Browser-Wallet. Drittens, auf der DeFi-Plattform wirst du gefragt, ob dein Browser-Wallet interagieren darf und soll. Viertens, fertig. Das heißt, dass du keine mühsamen Verträge ausfüllen musst und erst 2 Wochen warten musst, bis die Kopien doppelt, dreifach unterschrieben zurückkommen. Unter Permissionless versteht man schlussendlich genau das, also keine zentrale Einheit, die dir die Teilnahme am Protokoll irgendwie verbieten darf oder kann. Bevor ich in der nächsten Folge noch auf die wichtigsten DeFi-Protokolle eingehe, möchte ich dir hier noch kurz die Risiken aufzeigen sowie mögliche Lösungsansätze. Risiko 1. Das Wallet wird gehackt. Da es sich bei den Browser-Wallets um Software-Wallets handelt, können sich Softwarefehler leider einschleichen und dir Probleme bereiten. Die beste Lösung hier ist, immer von der offiziellen Seite des Herstellers die Browser-Wallets runterladen und updaten. Risiko 2. Das Wallet wird gehackt, die zweite. Wer möchte, kann sein Browser-Wallet mit einem Hardware-Wallet wie zum Beispiel Ledger verknüpfen. Das ermöglicht dir, das Wallet in eine weitere Stufe sicherer zu machen. Es ist dann nicht ganz sicher, aber zumindest hast du eine weitere Stufe. Risiko 3. Das Protokoll wird gehackt. Wenn du mit einem DeFi-Protokoll interagierst, übergibst du deine Kryptowährung dem Protokoll bzw. dem Smart Contract. Dann hast du ein Smart Contract Risiko, das bedeutet, wenn der Programmiercode des Smart Contracts eine Sicherheitslücke hat, kann es sein, dass deine Gelder gestohlen werden. Da gibt es unterschiedliche Lösungsansätze. Erstens, nur etablierte Protokolle nehmen. Das heißt, Protokolle wie Aave oder Uniswap werden tagtäglich angegriffen und getestet. Daher ist die Chance, dass auf diesen Protokollen etwas passiert, viel geringer. Zweitens, nur so viel Kryptos reingeben, wie man verlieren kann, vor allem als Beginner. Im DeFi-Kurs erkläre ich übrigens weitere unterschiedliche Strategien, wie man das Risiko streuen kann. Und drittens, Audit überprüfen. Das heißt, die meisten Protokolle werden von einer Audit-Firma auf diese Art von Sicherheitslücken geprüft und eine der bekanntesten Audit-Firmen hier ist Certiq. Risiko 4, der Rugpull. Bei diesem Risiko handelt es sich um eine spezielle Funktion, die die Ersteller eingebaut haben, welches ihnen erlaubt, Liquidität aus dem Protokoll zu ziehen, also den Teppich unter den Füßen der Investoren wegzuziehen. Auch da hilft am ehesten eine Audit-Firma, wenn man sich selber nicht genug auskennt, um jeglichen Programmiercode zu analysieren. Das geht mir übrigens auch so. Zusammenfassend braucht es fast nichts, um sich in der DeFi-Welt zu bewegen. Ein Browser-Wallet und Kryptos, um zu bezahlen. Wenn man dann noch die wichtigsten Sicherheitsaspekte beachtet, kann man auch in der DeFi-Welt loslegen und entsprechend Zinsen von 20% und mehr pro Jahr verdienen. In der nächsten Folge zeige ich dir die wichtigsten DeFi-Protokolle, die du kennen solltest, um die Konzepte der DeFi-Welt zu verstehen.